Radio 1.
Heute, vor genau 100 Tagen, hat der russische Krieg gegen die Ukraine begonnen. Bis zum Schluss geleugnet als Motiv war genau dieser Krieg Putins Plan. Wenngleich es seiner Vorstellung nach hätte deutlich schneller gehen sollen. Auch die am Straßenrand ihrer Befreiung zujubelnden Ukrainer hat es nie gegeben. Stattdessen heftigste, zum Teil sehr erfolgreiche Gegenwehr. Allerdings verzeichnet die russische Seite in den letzten Tagen und der letzten Woche mehrere Zugewinne im Osten der Ukraine. Aber auch hier urteilen Militärexperten angesichts der Massierung der russischen Streitkräfte verhältnismäßig kleine Zugewinne. Die Bundesregierung indessen hat entschieden, der Ukraine sowohl ein hochmodernes Flugabwehrsystem zur Verfügung zu stellen, als auch nach amerikanischem Vorbild Mehrfachraketenwerfer. Zur Einschätzung der Lage wollen wir sprechen mit Frau Dr. Claudia Major, Forschungsgruppenleiterin bei der Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Major, guten Tag, ich grüße Sie herzlich.
Guten Tag.
In aller Deutlichkeit, müsste jetzt Herr Scholz nicht mal in die Ukraine reichen, weil wir haben ja gerade in gewisser Weise einen Solidaritätswettbewerb. Gerade ist der ukrainische Parlamentspräsident in Berlin und hat Scholz auch eingeladen. Der hat es aber bislang nur zur Kenntnis genommen.
Also man kann natürlich immer darüber streiten, wer jetzt wohin fahren muss. Was ich wirklich bemerkenswert fand, waren die Entscheidungen der letzten Tage. Und zwar die Entscheidung, dieses Flugabwehrsystem zu liefern, aber auch die Mehrfachraketenwerfer zu liefern und das sogenannte Ortungsradar Cobra. Das kann sehen, wo russische Raketenartilleriestellungen sind. Und diese drei Dinge, das ist wirklich qualitativ was anderes. Also deutlich mehr, als Deutschland zuvor geliefert hat. Und damit setzt er eigentlich auch schon eine Marke. Nämlich, dass es jetzt eine klare, deutliche Unterstützung gibt.
Ist denn die Politik Deutschlands in Sachen Unterstützung der Ukraine, die Position ist ja klar, durch die Bank weg, sowohl in der Regierung als auch in der Opposition, dieser Angriffskrieg muss ein Ende haben. Aber ist die Unterstützung aus Ihrer Sicht hinreichend gewesen? Weil wir diskutieren ja hier die ganze Zeit immer noch, ob wir eigentlich zu wenig liefern.
Also ich glaube, wir haben so ein bisschen zwei Themen. Das eine ist die Kommunikation darüber, was wir gemacht haben oder was die Bundesregierung gemacht hat. Und die war in weiten Teilen ein bisschen unglücklich, muss man so ehrlich sagen. Ist nicht sehr gut dargestellt worden. Und das ist eigentlich schade, weil substanziell, sowohl finanziell, also Unterstützung beispielsweise für den ukrainischen Haushalt, humanitäre Hilfe und so, macht Deutschland sehr viel. Und auch mit Blick auf die Waffenlieferungen hat sich Deutschland Stück für Stück gesteigert. Also es fing an mit kleineren, leichten Waffen und es wurde immer mehr. Das, was ich schwierig finde, ist, dass wir eigentlich ein bisschen planvoller rangehen müssten. Wir können jetzt absehen, dass es sich um einen längeren Konflikt handeln wird. Momentan fokussieren wir uns darauf, dass die Ukraine sowjetisches Material kriegt, mit dem sie sofort einsetzen können. Das sind diese alten Sowjetpanzer, die T-72, die jetzt geliefert werden, weil das können sie sofort einsetzen. Wir können aber jetzt schon absehen, dass es länger dauert. Das heißt, wir hätten schon viel früher einen Plan machen müssen, wo wir sagen, erst Sowjetmaterial, parallel bilden wir an westlichen Sachen aus, wie es jetzt geschieht mit der Panzerhaubitze. Wenn wir aber wissen, dass es noch länger dauert, können wir jetzt schon überlegen, ob wir unsere Industrieproduktion beispielsweise am ukrainischen Bedarf ausrichten mit Munition. Also ich hätte das gerne so ein bisschen planvoller und langfristiger.
Was wäre denn für Sie jetzt tatsächlich, wenn dies nicht schon ein Wendepunkt ist, einer? Also momentan gibt es ja einige, die mutmaßen, also mit 20% insgesamt usurpierter Fläche der Ukraine, insgesamt dem Vordringen und der relativ im Vergleich zu dem Geschehen vorher, erstens starken Massierung im Donbass, zweitens aber auch der russischen Offensive dort, die offensichtlich doch zu Landgewinnen führt, und zwar nicht nur in Mariupol, sondern auch in Industriestädten, auch Odessa steht unter Beschuss und ist bedroht. Wie steht's denn aus Ihrer Sicht im Krieg?
Also ich glaube, die gute Nachricht ist, dass die Ukraine tatsächlich noch besteht. Das hätte am Anfang, nach dem 24. Februar, hätten die wenigsten geglaubt, dass die Ukraine als unabhängiger Staat 3 Monate überleben würde. Das heißt, die Ukraine besteht. Sie ist auch als Staat handlungsfähig. Das zeigen beispielsweise die Prozesse gegen die Kriegsverbrechen. Und Russland hat diesen Krieg bislang nicht gewonnen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, haben Sie eben gesagt, Russland hält 20% des Territoriums besetzt, macht Fortschritte im Donbass, hält die Landbrücke und, was ich besonders wichtig finde, es hat seine Ziele nicht aufgegeben. Wenn Sie sich die offiziellen russischen Positionierungen ansehen, gibt es immer noch das Ziel, die Ukraine als eigenständigen Staat auszulöschen, abzulösen, und die ukrainische Identität wird immer noch in Frage gestellt. Und das ist das, woran wir uns orientieren müssen. Wenn man sich die offiziellen russischen Positionen ansieht, müssen wir uns darauf einstellen, dass sobald es Russland besser geht, es wieder diese Ziele versucht umzusetzen. Also wird wieder auf Kiew losgehen und wird immer noch versuchen, langfristig die Ukraine als eigenständigen Staat in Frage zu stellen. Das heißt, wir müssen uns auf einen sehr langen Konflikt einstellen.
Auch angesichts der Meldungen, die heute beispielsweise vom amerikanischen Geheimdienst kommen, dass eben gerüchteweise ja schon lange kolportiert, tatsächlich Russland einen schwer krebskranken Präsidenten hat, der dieser Tage operiert wird?
Wir haben ja nicht nur den Präsidenten, wir haben ja auch die Führungszirkel um den Präsidenten herum. Und die teilen zu weiten Teilen dieses ideologische Gedankengut, dass die Ukraine keine eigene Identität hat, dass sie auch kein Existenzrecht hat. Es ist ja nicht nur auf eine Person beschränkt, sondern wird von den Leitungszirkeln weitgehend getragen. Und aufgrund der weitgehenden, sag mal, Gleichschaltung auch der öffentlichen Meinung gibt es eine große Unterstützung für den Kurs von Präsident Putin. Das heißt, auch wenn es zu Veränderungen in Russland kommen würde, heißt es nicht automatisch, dass sie das alles verwerfen, sondern wir müssen uns da eher auf sehr, wenn es zu Veränderungen kommen sollte, was momentan sich nicht abzeichnet, dass es da eher sehr große Instabilitäten geben wird. Mhm. Also das ist kein Quick Fix irgendwo da in Sicht.
Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat bei allen Bedenken, die er auch selber hat, was man eigentlich wie wann tun muss, eine sehr pragmatische Orientierung, hat aber gestern im Fernsehinterview darauf hingewiesen, dass man letztlich eigentlich auch schon mit den deutschen Waffenlieferungen dazu beigetragen habe, dass Kiew nicht gefallen ist, weil genau diese Waffen seien dort eingesetzt werden. Sie plädieren dafür, dass der Westen die Ukraine weiterhin mit Waffenlieferungen finanziell und mit Sanktionen gegen Russland unterstützt, weil sie offensichtlich kein Vertrauen darin haben, dass es von russischer Seite irgendeine Art von, sag mal, Kompromissfähigkeit und Kompromisswilligkeit gibt. Also riskieren wir gerade tatsächlich auch willentlich unser Leben, indem wir im Grunde genommen dann doch Kriegspartner werden, wenn jetzt gerade, wie anfangs erwähnt, so viele neue, schwere Waffen, die eine ganz andere Dimension, auch sagen wir mal der Reichweite und der Treffsicherheit haben und auch der militärischen Vernichtungskraft zum Einsatz gebracht werden.
Ja, ich würde das, glaube ich, mal anders aufziehen. Und ich würde fragen, in welcher Situation wären wir in Europa, wenn Russland einen Angriffskrieg oder noch härter formuliert, einen Vernichtungskrieg, wie er es gerade führt, wenn Russland einen solchen Krieg gewinnen würde? Dann wäre die Schlussfolgerung, die Russland daraus ziehen kann, ein Angriffskrieg, ein Vernichtungskrieg lohnt sich. Und dann stände ein zwar militärisch etwas geschwächtes, aber letztlich doch erfolgreiches Russland an der Grenze zu Polen, zum Baltikum, an der Grenze zu NATO und EU. Dann wäre unsere sicherheitspolitische Situation in Europa noch deutlich schlechter, als sie jetzt ist. Und es ist auch die Frage, in welcher Art von internationalen Beziehungen wir leben wollen. Wollen wir de facto in einer Großmacht, in einem Großmachtkonzert leben, wie Russland sich das vorstellt, dass die Großmächte entscheiden und die kleineren Staaten, Ukraine, Polen, die haben halt Pech gehabt? Oder wollen wir eigentlich nach den Regeln leben, die wir mal in der Helsinki-Schlussakte, in der Charta von Paris festgelegt haben, nämlich Souveränität, territoriale Integrität, also das heißt, man verletzt keine Grenzen, freie Bündniswahl, ich kann mir selber überlegen, ob ich in die EU oder in die NATO will oder nicht. Das heißt, es geht hier einerseits um unsere eigene Sicherheit, die Ukraine kämpft auch für unsere Vorstellungen. Und es geht darüber hinaus, wie wir als Staaten international miteinander umgehen wollen. Das Recht des Stärkeren, das versucht Russland gerade. Oder wollen wir uns eigentlich an die Regeln halten, die wir für richtig halten? Beispielsweise Völkerrecht.
Vielen herzlichen Dank. Da ist mir die Entscheidung leicht gefallen bei den beiden Alternativen. Frau Dr. Claudia Major, Forschungsgruppenleiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, über die letzten 100 Tage, in denen Russland einen Krieg gegen die Ukraine und den Westen führt. Dankeschön.
Sehr gerne.